Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Schönen guten Tag. Am Mikrofon begrüßt Sie Dirk Fuhrig. Gestern Abend wurde in Berlin das internationale Literaturfestival unter dem Motto Strange New World eröffnet. Die Auftaktrede erhielt die aus Ruanda stammende Schriftstellerin Beata Umumyeyi Meres.
I am confounded by the current state of our strange new world. What is new is the fact that the voices of the victims have never been so free, but that is not enough for them to be audible to everyone.
Beata Umumyeyi Meres, die vor 30 Jahren während des Völkermords der Hutu an den Tutsi nach Frankreich floh, beklagt, dass die Stimmen der Opfer von Gewalt heute zwar frei seien wie nie zuvor, dass sie aber dennoch kaum gehört würden. Einen ausführlichen Bericht über das internationale Literaturfestival, zu dem rund 150 Schriftsteller aus 50 Ländern nach Berlin kommen, bringen die Kollegen von Kultur heute ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk. Im Büchermarkt jetzt stellen wir Romane des Slowenen Vitomil Supan und der Amerikanerin Lydia Davis vor. Und es geht um Truman Capote, den großen Dandy, der vor 100 Jahren in New Orleans geboren wurde. Er starb vor 40 Jahren in New York. Die Journalistin Anushka Roshani gibt Truman Capotes Werk auf Deutsch heraus und hat jetzt eine Biografie des glamourösen Schriftstellers vorgelegt. Darüber habe ich mit ihr gesprochen. Frau Roshani, guten Tag.
Hallo, Herr Fuhrig.
Truman Capote, der hat ja einen kometenhaften Aufstieg hingelegt vom Landjungen zum gefürchteten New Yorker Partykönig. War es das Schreiben, die Literatur, war es auch die Person?
Also ich glaube, am schnellsten kann man es auf den Begriff bringen, dass er ein ungeheures Erzähltalent hatte. Und zwar sowohl in gesprochener Sprache als auch in der schriftlichen Form. Und natürlich ist er so als literarisches Wunderkind ganz früh gehandelt worden. Also er hat ja wirklich noch vor seinem 20. Geburtstag schon einzelne Kurzgeschichten veröffentlicht, die ihn fast über Nacht, also eine besonders Miriam hieß die, zum Star der literarischen Welt in den USA gemacht hat. Und dann aber habe ich während meiner Recherche für dieses Buch doch auch herausgefunden, dass er offenbar wirklich ein glänzender Unterhalter auch im privaten Rahmen war.
Das Buch, das Sie über Truman Capote geschrieben haben, ist ja keine klassische Biografie, die an der Wiege beginnt und auf der Bahre endet. Sie schreiben ja aus unterschiedlichen Perspektiven, vor allem aber aus der Perspektive eines Fans, einer Truman Capote-Sympathisantin, wenn man so sagen will. Wie sind Sie denn dazu geworden, zu so einem Fan von ihm?
Also als Leserin bin ich wirklich zum Fan geworden von ihm. Also ich habe ganz früh die Geschichten Baum der Nacht, das ist seine erste Kurzgeschichtensammlung, die er mit Anfang 20 veröffentlicht hat, gelesen. Und die habe ich durch Zufall in einem Antiquariat in die Hände bekommen. Die war damals auf Deutsch vergriffen. Und ich war irgendwie hin und weg, also von den Erzählungen. Und zwar wirklich von jeder einzelnen. Besonders angetan hat es mir einen namens Kindergeburtstag. Aber ich fand alle wahnsinnig anrührend und schön. Und dann habe ich alles andere von ihm gelesen und natürlich hatte ich zu dem Zeitpunkt auch schon Frühstück bei Tiffany als Film gesehen und war auch schon glühender Audrey Hepburn-Fan, wie wahrscheinlich halb Deutschland.
Mhm. Seit vielen Jahren kümmern Sie sich ja auch um das Werk von Truman Capote. Also Sie haben es nicht nur gelesen, sondern Sie haben fast alles von ihm auf Deutsch auch herausgebracht. Wie haben Sie denn jetzt für diese, ja, sagen wir halt mal, Biografie recherchiert? Mussten Sie überhaupt noch recherchieren, nachdem Sie sich so lange mit ihm beschäftigt haben?
Ich habe natürlich immer wieder auch gedacht, wer weiß, ob da nicht noch irgendwas zu holen ist, denn sozusagen habe ich den glücklichen Fund machen können, dass ich seine allerersten Geschichten, also die Erzählung, die er als Highschool-Schüler geschrieben hat, dass ich die da gefunden habe und auch Gedichte, die er veröffentlicht hat. Und ich war vor allen Dingen aber beeindruckt, wie, ja, was für frühreife Leistungen das tatsächlich schon sind von ihm.
Frühreif ist in mehrfacher Hinsicht ja ein Stichwort. Frühreif einerseits literarisch natürlich. Andererseits wusste Truman Capote aber auch sehr früh, dass er homosexuell war, dass er schwul war. Ja, seine Persönlichkeit als Homosexueller, die zieht sich ja durch sein Bild in der amerikanischen Gesellschaft. Also es ist ja nicht nur der Literat, sondern immer auch diese Person. Wir haben es am Anfang schon angesprochen. Er war auch eine schrille Figur, ein bisschen tuntig, mitunter sehr extrovertiert. Sie schreiben aber auch, wie selbstverständlich er sich in einer Zeit als Schwuler bewegte, in der das ja überhaupt nicht so einfach war. Also wir müssen noch mal sagen, er ist 1924 geboren, hat also in den 50er, 60er Jahren dann auch seine Hochzeit erlebt oder in 70er Jahren. Wie sehr hat ihn denn die gesellschaftliche Stimmung, die Ablehnung, die er ja auch Zeit seines Lebens gespürt hat, belastet?
Also ich wollte einmal sagen, also ich sage nicht, dass er tuntig gewirkt hat, aber ich glaube, das ist genau das Bild, das von ihm gezeichnet wird, bis heute übrigens. Und ich empfinde das sogar als stark homophob, das Bild, das man von ihm als Schriftsteller hat. Denn ich glaube, also so eine meiner Thesen im Buch ist, dass dieser homophobe Blick oder homophob gefärbte Blick zumindest auf sein Werk tatsächlich überschattet. Also er ist tatsächlich, wie Sie sagen, früh abgelehnt worden, in erster Linie erstmal von seiner Mutter, die sich nicht wirklich um ihn gekümmert hat. Und aber er war ein sehr mädchenhafter Junge, also der für die damalige Zeit eben zu mädchenhaft aussah. Aber er hat eben schon angeblich mit 8, 9 Jahren gewusst, dass er homosexuell ist und auch sogar schon seine ersten sexuellen Erfahrungen mit irgendwelchen Jungen aus der Stadt gemacht. Und er hat das nie verhehlt. Und gleichzeitig hat er natürlich immer mit diesem Entsetzen, das er tatsächlich ausgelöst hat, und das hat sich, glaube ich, wirklich durch das gesamte Leben von ihm gezogen, also selbst als er weltberühmt war, haben die Leute extrem auf seine Stimme zum Beispiel reagiert, die immer wieder auch von der Literaturrezeption immer als enorm schrill, markant, Mädchen oder weibisch hoch beschrieben wird.
Über ihn ist das ja auch wahnsinnig.
Genau. Und das ist, ja, und Philipp Seymour Hoffmann hat das, glaube ich, wirklich großartig damals in dem Film Capote tatsächlich verkörpert. Also, und ich glaube, das hat dazu geführt, dass er in seinen Erzählungen und in seinen Romanen immer wieder um Freaks, Außenseiter der Gesellschaft kreist und auch diese Einsamkeit, die er selbst sicherlich empfunden hat, auch unnachahmlich zu erzählen vermag.
Lassen Sie uns ganz zum Schluss noch mal kurz darauf zurückkommen, auf diese Dualität zwischen öffentlicher Figur und Schriftsteller. Eine der Gesprächspartnerinnen, die Sie getroffen haben, Louise Schwarz, die Nachlassverwalterin zusammen mit ihrem Mann, die Sie zitieren Sie so: Ein Stück weit bleiben ihm, Truman Capote, bis heute die höchsten literarischen Weihen versagt, obwohl er zu den berühmtesten Autoren des 20. Jahrhunderts zählt. Man sieht ihn vornehmlich als schillernde Persönlichkeit durch all den Gossip. Ist das denn tatsächlich jetzt, heute immer noch so? Und oder können Sie, wollen Sie mit Ihrem Buch an diesem Bild etwas ändern?
Ja, weil ich glaube wirklich, dass er immer noch ja eigentlich unter Wert verkauft wird nach außen. Und ich glaube eben, seine schillernde Persona überstrahlt in gewisser Weise das Werk. Und die Leute denken irgendwie auch, das ist zu unterhaltsam, um Hochliteratur zu sein. Mhm. Also man wundert sich ja ein bisschen, also ich mich zumindest ab und zu, dass es auch tatsächlich offenbar in den USA, die ich dafür eher freier hielt, immer noch unterschieden wird zwischen E- und U-Kultur. Also er hat ja wirklich Weltbestseller geschrieben mit Kaltblütig und auch mit Frühstück bei Tiffany. Ja. Und nur weil man irgendwie das sehr gerne liest und verschlingt, heißt ja noch nicht, dass es nicht hohe Literatur ist.
Ja, und ich würde unterhaltsam eben da sagen, und gut geschrieben ist kein negatives Qualitätsmerkmal.
Nee, aber es wird ja also vom Feuilleton und offenbar sogar eben vom US-amerikanischen Feuilleton bis heute irgendwie wird das immer noch, also der hatte zu viel Spaß, glaube ich, an all dem, also viele Jahre. Und dann hat man ihm irgendwie so ein bisschen die hohen literarischen Weihen abgesprochen. Also er hat auch zum Beispiel nie einen großen, richtig großen Literaturpreis bekommen, auch nicht den Pulitzerpreis oder so in den USA. Und ich finde, er hätte den längst verdient gehabt. Aber wie gesagt, ich spreche natürlich auch immer als Fan.
Ja, die Fan Anushka Roshan. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch über True Boy, Ihr Buch über Truman Capote.
Vielen Dank.
Ja, True Boy, mein Sommer mit Truman Capote heißt das Buch, Kein und Aber Verlag, 352 Seiten, 25 Euro. Kurz, kürzer, am kürzesten. Kaum jemand vermag es, Alltagssituationen so stark zu verdichten wie die amerikanische Autorin Lydia Davis. So auch in ihrem neuen Short-Story-Band Unsere Fremden, Ulrich Rüdenauer.
Lydia Davis als amerikanische Short-Story-Autorin zu charakterisieren, würde in die Irre oder zumindest nicht weit genug führen. Mit den Klassikern der Kurzgeschichte hat sie wenig gemein. Ihre Texte erinnern weder an Ernest Hemingway noch an Raymond Carver, weder an Alice Munro noch an John Cheever. Wenn sie doch einmal auf die klassische Form der amerikanischen Short Story zurückgreift, dann erscheint das wie ein Zitat oder eine irgendwie auch auszureizende und aufreizende Spielform des Möglichen. Ihre dem Alltag entnommenen Stoffe, ihre grotesken Fundstücke, philosophischen Pirouetten, gießt sie in unterschiedlichste Textgestalten. Sie experimentiert mit Genres, die sie teils als absurd umführt. Sie jongliert mit Sätzen, bis diese sich in ihre Einzelteile auflösen und doch am Ende in die Luft gewirbelt ein überraschendes Bild ergeben. Manchmal sind ihre Geschichten nur ein paar Worte lang, manchmal ein paar Seiten. Dass sie sich mit der französischen Avantgarde auskennt, Michel Buteur und Michel Liris ins Englische übertragen hat, daneben auch Robert Walser oder Peter Bixel bewundert, die sie ebenfalls übersetzt, ist dann nicht erstaunlich. Verehrer ihrer Kunst haben gar schon vorgeschlagen, in Analogie zu dem Adjektiv kafkaesk von Davisesque zu sprechen.
Mit 28 sehnt sie sich danach, noch einmal 25 zu sein.
Angst vor dem Älterwerden heißt diese Miniatur aus ihrem neuen Band »Unsere Fremden«. Unspektakulärer geht es kaum, und doch ist darin die ganze Misere des Lebens eingefangen. Wir sind selten im Hier und Jetzt und sehnen uns nach etwas, das unwiederbringlich verloren ist. Die Angst vermasselt uns die Gegenwart. Lydia Davis hat allerdings auch einen subtilen Sinn für Humor. So gibt es in dem Band eine durchnummerierte Serie mit dem Titel »Berühmtheitsgrund«. Teil 2 widmet sich Karl Marx und ihrem Vater.
Karl Marx und mein Vater hatten beide Töchter. Beide Töchter wurden später in ihrem Leben Übersetzerinnen. Beide übersetzten Gustave Flauberts Madame Bovary.
Manchmal notiert sie Gesprächsfetzen, die so präzise und bezeichnend klingen, dass man sich ungefähr vorstellen kann, wie penibel Davis an den Details gefeilt haben muss. Auch eine Herausforderung für den Übersetzer Jan Wilm.
Reife Frau gegen Ende einer Diskussion über Regenmäntel beim Mittagessen mit einer anderen reifen Frau. Sie sagt in einem vernünftigen Ton, es muss ja nicht unbedingt ein Burberry sein.
Umfangreichere Texte gibt es ebenfalls. So führt Lydia Davis ihre Vorliebe für Listen auch in diesem Band fort. In »Sorry für die Störung« werden seitenlang Hilfsersuchen wie Anzeigen an einem schwarzen Brett hintereinander gestellt, sodass der Kosmos einer konsumgeprägten Mittelstandswelt entsteht, aus der es kein Entkommen zu geben scheint. Unter der oft banal erscheinenden Oberfläche lauert aber auch bei Lydia Davis ein Abgrund. Und das ist es wohl, was sich als Davisesque beschreiben ließe. Im Falle von »Unsere Fremden« ist es das unwiderrufliche Faktum des Älterwerdens, das Bewusstsein für Vergeblichkeit, eine hinter schützenden Fassaden versteckte Trostlosigkeit. In »Kreppig« berichtet die Erzählerin von einem lang zurückliegenden Tagebucheintrag über ihre Mutter. Die fürchtete damals, ihre Augenlider würden »kreppig«.
Ich war 29, als ich aufschrieb, was sie gesagt hatte, und sie war 73. Ich wusste nicht, ob meine eigenen Augenlider kreppig waren. Jetzt, wo ich lese, was ich damals aufgeschrieben habe, bin ich 72, fast so alt wie sie damals. Was meine Mutter betrifft, sie ist verstorben, ist oben in einer Urne. Auch ihre Augenlider, vermischt mit dem ganzen Rest, sind heute Asche.
Dann gibt es da beispielsweise den langen Brief einer Mutter, der vom Einerlei ihrer Tage erzählt, während die Kinder draußen in der Welt ihren eigenen Weg verfolgen. Fast rührend ist es, wie die Briefschreiberin Kleinigkeiten aufbauscht, um diese Seiten zu füllen, wie auch immer stärker eine Traurigkeit sichtbar wird und einmal die Bemerkung fällt, die Kinder seien ja auch schon lange nicht mehr zu Besuch gekommen. Der vielleicht entscheidende Satz lautet:
Ich weiß, dass das nicht besonders aufregend ist, aber es ist unser Leben.
Lydia Davis kümmert sich um alles, was nicht besonders aufregend ist, aber unbedingt zu unserem Leben gehört. Aber sie tut das in aufregenden, kurzen und kürzesten Formen. Nun sind nicht alle der fast 150 Texte gleichermaßen erkenntnisstiftend. Nicht alle sind gleich gut oder in ihrer ausgestellten Simplizität besonders. Als Davis-Leserin oder Leser erkennt man manche Verfahren wieder, sodass sie zuweilen nicht mehr so originell wirken wie bei früheren Lektüren. Aber dennoch ist auch »Unsere Fremden« eine geradezu meditative Einführung in die Rätsel des Alltäglichen. Wer Lydia Davis liest, blickt jedenfalls versonnen auf die Welt.
Der Lydia Davis-Fan Ulrich Rüdenauer über den Band »Unsere Fremden«, den Jan Wilm aus dem Amerikanischen übersetzt hat. Droschel Verlag, 312 Seiten, 26 Euro. Vitomil Supan, geboren 1914, gestorben 1987, ist hierzulande kaum bekannt. Der Slowene war Weltenbummler, vor allem aber ein sehr produktiver Schriftsteller. Verurteilt unter anderem wegen Spionage, verfasste er mit einer aus Rost, Blut und Asche fabrizierten Tinte mehr als 6000 Verse im Gefängnis. Levitan erzählt von dieser Zeit und unser Kritiker Jörg Plath ist begeistert.
Giacomo Casanova kommt Vitomil Supan in diesem Buch über seine Gefängnisjahre einige Male in den Sinn. Aber für den slowenischen Homme de Femme, den Bohemier, Seefahrer, Parteischreck, Schriftsteller, Berufsboxer, Partisan, ach, um es kurz zu machen, für diesen einzigartigen Ausbund an Virilität, Lebenslust und künstlerischer Produktivität kann der Italiener kein Vorbild sein.
Casanova war ein regelrechter Enthusiast des weiblichen Genitals. Er wusste, eine Frau auch loszuwerden, wenn er sie satt hatte. Was mir nicht gefällt, ist, dass das Ganze so kostspielig war, dass er verarmt ist und sich noch als Pensionist, als Bibliothekar auf irgendeinem böhmischen Schloss verdingen musste, wenn ich mich richtig erinnere. Pfui! Weder Don Juan noch Casanova können als Vorbild dienen. Wahrscheinlich muss man leben wie das Gras. Das Gras wird geil, wenn der Wind geht.
So klingt Levitan, ein Roman oder auch keiner. in der kraftvoll zupackenden Übersetzung von Erwin Köstler. Das dritte ins Deutsche übersetzte Buch des vulkanischen Geheimtipps Vitomel Supan, nach dem Schüler-Lehrer-Roman Reise ans Ende des Frühlings und dem Partisanenroman Menuett für eine Gitarre zu 25 Schuss, erzählt vom Gefängnis. Supan hatte sich mit Freunden Scherze auf Kosten der Kommunistischen Partei erlaubt. Das Fass zum Überlaufen brachte wohl die 1948 von ihnen in Umlauf gebrachte Falschmeldung: Tito, siegreicher Partisanenführer, Staatspräsident Jugoslawiens und fast schon ein Heiliger, sei zurückgetreten. Tito hatte gerade mit Stalin gebrochen, Jugoslawien war aus der Kominform ausgeschlossen worden und die Partei zog mit Säuberungen die Zügel an. Aufrechte Kommunisten standen plötzlich auf der falschen, der Stalin-Seite, sittlich wie politisch unreife Lästermäuler und Prahlhanse wie Supan sowieso.
Die Anklageschrift? Entsetzliche Unmoral und Perversität, versuchter Mord, versuchte Vergewaltigung. Und, was daraus zwingend hervorgeht, Feindpropaganda, Hochverrat und Spionage.
Die Todesinseln für die Abweichler wird Tito erst noch einrichten. Supan, den Fotos nachzuurteilen, ein gutaussehender, mit der Kamera kokettierender Stutzer mit Schnurrbart, schleift man von Gefängnis zu Gefängnis. Manche sind weniger arg als andere, alle sind voll.
Neben dir stehen der Räuber, der Gestapo-Mann, der Kleinkriminelle, der Weißgardist, der Taschendieb, der alte Mann, der den Mädchen im Park seinen Kleinen gezeigt hat, der Mörder, der neue Rebell, der Heiratsschwindler, der Schieber, der Kom-Informist, der enteignete Kaufmann, der Einbrecher, der Veruntreuer, der Homosexuelle, der Fälscher, der Vergewaltiger, der Nazi-Kollaborateur, der Zuträger von Desinformationen, der Verbreiter feindlicher Propaganda, der Organisator von Prostitution, der Metzger, der schwarz ein Kalb geschlachtet hat, der Vernehmer, der die Vernommene missbraucht hat, der Direktor, der die Firma ruiniert hat, der Gewalttäter, der den Milizionär geschlagen hat, der Mann, der während der Festansprache auf den Platz geschissen hat, der Geistliche, der sich beim Predigen versündigt hat, der Offizier, der seine Frau erschossen hat, der Organisator von Widerstand nach dem Krieg, der Spion und eine Reihe von Leuten, die tatsächlich nicht wissen, wofür man sie verurteilt hat.
Die reizvolle Aufzählung geht noch weiter. Sie muss hier aus Platzgründen enden, zeigt aber Supan als eloquenten Autor. Bis zur Begnadigung 1954 schreibt er trotz Schreibverbots unablässig. 6000 Verse entstehen in 6 Jahren Haft. Dazu Briefe, Dramen, Prosa und 3000 Seiten philosophische Essays. Die Tinte stellt er selbst her, lässt Bücher binden und schmuggelt sie nach draußen, ebenso wie sich selbst, nur um auf geheimen Leseabenden aufzutreten. Einige Aufzeichnungen enthält das nach der Entlassung verfasste Gefängnisbuch. Levitan ist keine Anklage und kein Bericht, sondern vor allem eine Sammlung sehr ungewöhnlicher Lebensgeschichten. Der Erzähler Jakob Levitan, der dem Autor bis in Nuancen hinein gleicht, nutzt den Menschenzoo hinter Mauern, um eine Anthropologie voller überraschender Wendungen, nicht weniger Geistesblitze und wunderbarer Witze zu entwerfen. Als Portal in das Seelenleben dient ihm der Sexualtrieb, denn bis auf wenige Ausnahmen interessiert alle Häftlinge brennend der unmöglich gewordene Coitus. Ärger, glauben sie, trieben es nur die inhaftierten Frauen im Nachbartrakt. Dort bewahrten sich manche Wärter ihre körperliche Integrität mit knapper Not. Manchmal herrscht aufreizender Sichtkontakt, sonst wird in Gedanken alles durchgespielt, auch das Geschlechtsleben der Wolken, auf das real ein wenig Befriedigung herausspringe. Solch ein Gefängnisbuch gibt es, ungeachtet einiger Längen, wohl kein zweites Mal. Zumal Jakob Levitan am Ende Casanova hinter sich lässt, den Sexualtrieb nun als Portal ins Menschheitswissen nutzt und als Universalgelehrter alles von der Logik über die Anatomie der Gefühle bis zur Physik in Büchern zusammenfasst, umnebelt vom Gestank des Kübels neben dem Schreibtisch. Spätestens hier erweist sich die Skepsis, wie stets bei Supans Fabulierkunst, als nicht die schlechteste Lektürebegleiterin. Steigert sie doch das Vergnügen, regt zur Analyse des so prallen wie gerissenen Erzählens an und räumt zu guter Letzt das Feld für die uneingeschränkte Bewunderung.
Jörg Plath war das über Vitomil Supans Roman Levitan, ein Roman oder auch keiner ist der Titel, aus dem Slowenischen übersetzt von Erwin Köstler. Gogols Verlag, 488 Seiten, 28 Euro. Mit diesen ja erotisch-literarischen Ausschweifungen endet der heutige Büchermarkt. Forschung aktuell bietet gleich nach den Nachrichten Experimente mit Mäusen. Auf bald, sagt Dirk Fuhrig.